Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Die Umstellung auf klimafreundliche Wärmeerzeugung in Wohnungen und Häusern, zum Beispiel mit einer Wärmepumpe oder durch die Sanierung der Gebäude, ist teuer. Nicht jeder kann sich das leisten. Das Öko-Institut hat im Auftrag der Stiftung Klimaneutralität dazu nun eine neue Studie vorgelegt. Die rechnet erstmals detailliert vor, wie sich die Kosten der Wärmewende auf verschiedene Haushaltsgruppen in Deutschland verteilen, je nachdem, ob jemand im Einfamilienhaus oder in der Mietwohnung lebt und auch wie groß das Einkommen ist. Dabei ging es auch darum, ob und wie die Wärmewende in Deutschland letztlich insgesamt zu finanzieren ist. Heute wurde diese Studie vorgestellt und Anja Nehls war dabei. Was ist denn der zentrale Befund?
Also bis 2045 sind laut Studie über 1 Billion Euro für Wohngebäude und weitere 640 Milliarden für Nichtwohngebäude, also so wie Schulen oder Büros, nötig, um die zu sanieren, Wärmepumpen einzubauen, Fernwärmeanschlüsse zu legen und ähnliches. Macht zusammen 86 Milliarden Euro im Jahr. Aber die Hälfte dieser Summe würde sowieso anfallen, weil ja Dächer, Fassaden, Fenster nach Ablauf ihrer Lebensdauer sowieso erneuert werden müssen, also unabhängig vom Klimaschutz. Und deshalb sagt die Stiftung Klimaneutralität, die Wärmewende ist volkswirtschaftlich finanzierbar, aber eben nicht von allen gleichermaßen, weil eben reiche und ärmere Menschen unterschiedlich belastet würden.
Wie stellt sich das denn genau dar? Wer wäre mit den Kosten für die Wärmewende überfordert? Welche Gruppen hat das Öko-Institut identifiziert?
Also da fallen zwei besonders auf. Einmal knapp 10 Millionen Mieterhaushalte in Mehrfamilienhäusern mit weniger als 2.000 Euro netto im Monat. Und wenn da die Vermieter ihre Sanierungskosten wie üblich über die Miete umlegen, läge deren Belastung alleine dafür, also nicht für die Miete an sich, bei 22% des Einkommens. Tragbar wäre laut Studie höchstens 10%. Und da muss man auch sagen, gerade einkommensschwache Mieterhaushalte werden ja heute schon überdurchschnittlich oft mit Fernwärme versorgt, Tendenz steigend. Und ob die Fernwärme bezahlbar bleibt, entscheidet also mit darüber, ob die Wärmewende sozial gerecht gelingt. Kleine Anmerkung, Fernwärme ist ja noch nicht so richtig klimaneutral im Moment. Also da sind Investitionen fällig und das wollen die Betreiber natürlich wieder einspielen. So, dann die zweite Gruppe, die besonders aufgefallen ist, sind 1,6 Millionen Menschen, die zwar ein eigenes Einfamilienhaus bewohnen, aber ebenfalls wenig verdienen. Und bei denen liegt die Belastung sogar noch viel höher, weil ein ganzes Haus zu sanieren pro Kopf teurer ist als eine einzelne Wohnung. Also beispielsweise ein Rentner-Ehepaar mit 1.800 Euro netto im Monat im eigenen unsanierten 60er-Jahre-Einfamilienhaus müsste laut Studie über ein Viertel seines gesamten Einkommens für Heizungstausch und Sanierung aufwenden. Das ist schlicht nicht zu stemmen. Aber Haushalte mit mehr als 6.000 Euro Einkommen können die Investitionen in praktisch allen Fällen locker aus dem laufenden Einkommen bezahlen. Die anderen, die zahlen weiter Öl und Gas und das wird tendenziell immer teurer.
Nun spielen nicht nur Wohnhäuser eine Rolle bei der Wärmewende, sondern auch Schulen, Rathäuser, Kliniken und andere öffentliche Gebäude. Wie verteilen sich die Kosten da?
Ja, das wird häufig übersehen. Das stimmt nicht. Wohngebäude machen zwar nur 1/10 des Gebäudebestandes aus in Deutschland, aber 1/3 der Fläche und der Emissionen. Und die werden bislang kaum saniert. Die Sanierungsrate beträgt da gerade mal 0,7% pro Jahr. Und rund die Hälfte dieses Investitionsbedarfs bei den Gebäuden entfällt auf öffentliche Einrichtungen, wie zum Beispiel Schulen und Kitas. Dafür sind meistens die Kommunen verantwortlich und die haben schlicht kein Geld. Andere Nichtwohngebäude, also zum Beispiel Supermärkte, Einkaufszentren, Büros, da sieht es sehr unterschiedlich aus, ob die Eigentümer die Umstellung auf klimafreundliches Heizen leisten könnten oder wollten.
Welche Lösungsvorschläge haben die Macher der Studie?
Na, da gibt's einige. Also einmal, die Förderung sollte viel stärker noch nach Einkommen gestaffelt werden. Also für einkommensschwache Eigentümer, Rentner im eigenen Haus fordern die Autoren eine Förderung, die den Eigenanteil möglichst vollständig abdeckt, damit niemand in Vorleistung treten muss, die er sich dann nicht leisten kann. Dann müssten auch private Kleinvermieter stärker gefördert werden. Also so zum Beispiel in Wohnungseigentümergemeinschaften, die da eine Wohnung vermieten oder eine Einliegerwohnung im Einfamilienhaus. Es müsste mehr verbindliche kommunale Wärmeplanung und Förderung der Wärmenetze geben, ja, weil ja eben gerade die einkommensschwachen Mieter überdurchschnittlich oft auf Fernwärme angewiesen sind. Wobei das Bundeskabinett Ende August bereits Eckpunkte für so ein Wärmenetzpaket mit einer Preisaufsicht beschlossen hat. Also da bewegt sich schon ein bisschen was. Wärme sollte auch perspektivisch stärker als öffentliche Daseinsvorsorge organisiert werden. Also so ähnlich wie bei Wasser oder Strom. Da baut ja auch nicht jeder seinen eigenen Strommast, um den einzelnen Haushalten Risiko und Organisation abzunehmen. Also man könnte zum Beispiel Wärmepumpen gemeinschaftlich beschaffen und betreiben, etwa für ganze Straßenzüge oder Mehrfamilienhäuser, und dann auch Rabatte in Anspruch nehmen. Und die Autoren der Studie fordern eine viel bessere finanzielle Ausstattung der Kommunen, damit Schulen, Sportstätten, Kultureinrichtungen auch saniert und umgerüstet werden können. Also technisch ist der Weg klar. Jetzt geht es nur darum, wie man vor allen Dingen die einkommensschwachen Haushalte nicht zurücklässt.
Anja Nils berichtete. Schönen Dank nach Berlin.